Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda.
Was lese ich hier? Schon eine ganze Weile im Geschäft. Immer innovativ gewesen. Eine Ikone in der Branche. Also ganz ehrlich, mit dieser Erfahrung und Reputation würden wir Sie wirklich gerne bei uns im Fuhrpark begrüßen.
So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia, jetzt in der vierten Generation. Sichern Sie sich attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de/flotte-octavia.
Skoda. Simply clever.
Die Fußball-Bundesliga hat Planungssicherheit. Die TV-Rechte sind über den Tisch gegangen und gerade eben bekannt geworden. 1,1 Milliarden Euro Fernsehgelder pro Saison festgeschrieben für 4 Jahre. Ein insgesamt leichter Rückgang, was die Einnahmen angeht, etwa 5%, aber nicht dramatisch. Trotzdem begehren gerade die Spieler auf. Zu viele Spiele, Rahmenterminkalender zu voll, erhöhte Verletzungsgefahr und wie sich in den letzten Begegnungen auch gezeigt hat, immer mehr muskuläre Verletzungen. So nicht, hat nun ein neues Spielerbündnis gesagt, um Mats Hummels. Warum und was das heißt, das besprechen wir gleich ausführlich, unter anderem mit dem Vizechef der Spielergewerkschaft VDV, Carsten Ramelow, die sind ja erstmal außen vor geblieben, und auch mit dem Sportmediziner Perikles Simon. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 22. Juni. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Mitten hinein in die Corona-Spielzeit ohne Zuschauer hat heute die Deutsche Fußballliga, die DFL, bekannt gegeben, dass die Einnahmen auch weiterhin sprudeln. Auch wenn es etwas weniger Fernsehgelder gibt, so ist doch pro Saison die Summe von 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung, zur Verteilung. 50 Millionen weniger als in den vergangenen Spielzeiten. Genau zugehört hat da auch unser Sportpolitik-Experte Christoph Becker, der uns jetzt zugeschaltet sein dürfte. Hallo Christoph.
Hallo Andreas, grüß dich.
Ja, außer dass es immer noch sehr viel Geld gibt, wie ich finde, was sind denn die wichtigsten sonstigen Neuerungen, was Fußball im Fernsehen angeht?
Ehrlich gesagt, gibt es gar nicht so viele. Die Erwartung war ja so ein bisschen, dass da jetzt ganz neue Player ins Spiel kommen, Amazon zum Beispiel, aber tatsächlich bleibt das Allermeiste so, wie es ist. Also am Samstag schaut man bei Sky. Wer bei Sky nicht die Konferenz guckt, kann abends die Sportschau sehen oder das aktuelle Sportstudio. The Zone hat sich die Rechte am Freitag und Sonntag gesichert. Es gibt dann noch ein Zweitligaspiel um 20.30 Uhr. Das wird auch bei Sky übertragen. Und dann kommt noch dazu, dass Sat.1 jetzt die Spiele, die live im Free-TV kommen, also so der Supercup, das Saisoneröffnungsspiel, die Relegationsspiele, das war bisher bei den Öffentlich-Rechtlichen und das läuft jetzt bei Sat.1.
Das heißt, aber so
die ganz große Änderung gibt es eigentlich nicht.
Sat.1 neu im Geschäft wieder, nach längerer Pause. Eine ganz gute Nachricht für die Fans ist vielleicht, dass es keine Montagsspiele mehr geben soll. Haben die jetzt laut und lange genug gemeckert, um da zumindest so ein kleines Häppchen vorgeworfen zu kriegen?
Das kann man so sagen, aber wenn das Montagsspiel sich in dem Sinne durchgesetzt hätte, dass da jemand bereit gewesen wäre, sehr viel Geld für zu bezahlen, dann hätte das vielleicht auch die Stimme der Fans übertrumpft. Aber das war was schon seit längerem feststand und ich glaube, so der ganz große Hit ist dieses Montagsspiel schlicht und ergreifend nie geworden. Die Fans haben es von Anfang an abgelehnt.
Nicht so richtig zufrieden mit der Gesamtsituation sind im Moment vor allem die Spieler. Durch die Corona-Pause wird der ohnehin schon enge Terminkalender ja jetzt noch viel knapper. Und ganz egal, ob wir Zuschauer es sehen wollen oder nicht, es wird unfassbar viel Fußball geben. Selbst diese Nations League soll ja gespielt werden. Die Spieler scheint da so richtig keiner gefragt zu haben, oder?
Naja, das ist immer, also die Spieler in der Bundesliga gibt es Stimmen unter den Spielern, die schlicht bemerkt haben, dass sie, was jetzt so den Restart im April, Mai, als dieses Hygienekonzept ausgearbeitet wurde, haben einige gemerkt, dass sie schlicht nicht gefragt wurden. Daraus heraus scheint sich nun so eine Gruppe zu bilden, die das auch mal ansprechen will, die mehr Mitsprache fordern will, als das bisher der Fall war. Mehr Mitsprache.
Mats Hummels ist dabei, ne?
Also genau.
Lars Stindl, genau, alles eigentlich Subotic. Mündige Fußballer, ja, ja. ne?
mündige Fußballer. Man hat darauf geschaut, dass man auch die Frauen mit ins Boot holt. Man hat darauf geschaut, dass man die zweite Liga und wenn es geht, auch die dritte Liga mit ins Boot holt. Das sind alles, das sind so Tendenzen, die es anderswo schon gibt. In anderen Ländern, zum Beispiel in Italien, hat die Spielergewerkschaft deutlich mehr Gewicht als hier. Als hierzulande. Also das wird sich zeigen. Natürlich ist dieser Terminplan, so wie der von der UEFA letzte Woche vorgestellt wurde, in dem gesagt wurde, also im August spielen wir die Europapokalwettbewerbe zu Ende in Turnierform und danach geht es dann Schlag auf Schlag. Dann fängt die Nations League an, dann fängt die neue Europapokalsaison an, dann fangen irgendwann die Ligen, die nationalen Ligen an. Zwischendurch werden dann
ohne Pausen alles quasi, ne?
Ohne Pausen, zwischendurch werden noch die letzten Europameisterschaftsteilnehmer ausgespielt und irgendwann endet dann diese Saison 2020-21 und die Saison 2021-22 beginnt und es kommt noch ein weiterer Europapokalwettbewerb dazu. Das hört sich nach sehr, sehr...
Und eine Europameisterschaft ja auch noch. Also
ist noch zwischen die Europameisterschaft, die verschoben ist, ist noch zwischendrin. Was ich sagen will, ist, das ist alles sehr viel Fußball. Da versucht jetzt jeder... diesen Kuchen, von dem jeder, und das war auch bei Christian Seifert gerade rauszuhören, deutlich sogar, dieser Kuchen, der kleiner zu werden droht, von diesem Kuchen versucht sich jeder so viel abzuschneiden, wie das irgendwie geht. Und wenn die Spieler nicht aufpassen, dann sind sie die Leidtragenden, denn dann sind sie im Dauereinsatz. Und genau das ist der Grund, weswegen jetzt einige die Stimme erheben und sagen, Moment. Unser Körper gibt nur so viele Spiele her. Wir versuchen jetzt unser Gewicht einzubringen. Wird spannend, wie das weitergeht. Es sind im Moment so viele Ungewissheiten im Spiel wie selten zuvor. Es gibt keine eindeutigen Antworten auf ganz viele dieser Fragen. Und die Bundesliga hat noch in Deutschland, sagen wir mal, die erste, zweite Bundesliga hat noch den großen Vorteil, dass insofern kann man da Seifert auch recht geben, dass sie jetzt für einen recht langen Zeitraum bis 2025 Planungssicherheit haben, auf einem sehr soliden Niveau, was das Finanzielle angeht. Allerdings ist auch noch nicht ausverhandelt, wer wie viel von diesen Milliarden nun bekommt. Das folgt und da hat Seifert jetzt gerade auch gesagt, diese Verteilungskämpfe unter den Clubs untereinander sind meistens anstrengender als die Ausschreibungsphase selbst.
Nun war es jetzt ohnehin schon so, dass Vereine mit kleinerem Kader und weniger Budget schon in den letzten Wochen ihre Verletzten nicht so richtig ersetzen konnten. Ein Beispiel, das die Runde gemacht hat, ist Dynamo Dresden, die deswegen jetzt auch oder vielleicht deswegen, unter anderem deswegen aus der zweiten Bundesliga absteigen werden. Der Spieler Chris Löwe hat danach dieses denkwürdige Interview gegeben.
Glauben Sie ehrlich, dass einer von denen in der DFL, Christian Seifert oder wer auch immer, sich eine einzige Sekunde Gedanken macht, was bei uns in unseren Köpfen vorgeht? Die sind alles scheißegal. Wir sind am Ende die, die den verfickten Preis bezahlen für den ganzen Scheiß.
Klingt nach ungerecht behandelt fühlen. Denkst du, dass diese neue Gruppe, dieses Bündnis um Mats Hummels, Jonas Lars Stindl, die Bender-Brüder, dass die mehr Einfluss nehmen können, als es die eigentliche Spielergewerkschaft, weil da gibt es ja eine, die VDV, als die es bisher geschafft hat?
Potenziell ja. Kurzfristig nein, sie müssen erstmal ankommen sozusagen. Sie müssen Zugang finden zur DFL. Sie müssen Zugang finden an den Tischen, an denen die wichtigen Fragen verhandelt werden. Es gibt eine Spielergewerkschaft in Deutschland, die selten sehr stark von sich reden macht. Die wird nicht begeistert sein davon, dass es jetzt
können wir gleich fragen übrigens, ne? Carsten Amelow gleich im Interview.
Eine Konkurrenzgewerkschaft gibt und dann wird sich zeigen, wie viel Einfluss, wie viel Macht auch sie sich erstreiten können. Das geht nur, indem man das einfordert. Die Frage, ob die Stimme erhoben hätten, jetzt im konkreten Fall von Dynamo Dresden, ist so ein bisschen hypothetisch.
Ja, total.
Kann man jetzt
aber warum,
nicht, kann
glaubst
man jetzt
du,
nicht beantworten.
Warum machen die das ohne die VDV? Ist das so eine Art Misstrauensvotum oder man hätte das ja auch zusammen machen können?
Naja, wenn ich mir anschaue, wer da dabei ist bei diesen Spielern, dann sehe ich da schon so ein bisschen den Einfluss aus anderen Ländern. Also wenn ich schaue, dass Nevin Subotic, der sich in einer Kampagne der internationalen Spielergewerkschaft FIFPro auch engagiert, sich jetzt auch hier einbringt, dann glaube ich schon, dass da einfach eine gewisse Unzufriedenheit.
Der Weg führt ja auch zu FIFPro, da gibt es ja auch seit November einen deutschen Generalsekretär, ne? Jonas Hoffmann-Bär.
Bär Hoffmann, aber den.
Bär Hoffmann, Entschuldigung.
Ja, klar, also diese Kampagne, soweit ich weiß, ist Jonas Bär Hoffmann arbeitet schon länger bei der FIFPro, Generalsekretär ist er seitdem. Diese Kampagne ist aber jetzt, glaube ich, wichtiger als dessen Nationalität, sondern die Frage ist, was haben die sich abgeschaut? Und ich hatte gerade schon die italienische Spielergewerkschaft angesprochen. Auch in England hat die Spielervereinigung oder das Wort aus der Spielervereinigung heraus mehr Gewicht als bei der VDV. Ich glaube schon, dass es eine gewisse Unzufriedenheit gibt, was so das Gewicht der Stimme der Spielervertretung angeht. Und da hat man sich, glaube ich, schon international ein bisschen was abgeguckt.
Okay. Christoph Becker, ich danke dir fürs Erste. Wir fragen jetzt am besten als Nächstes den VDV-Vizevorsitzenden Carsten Ramelow, wieso die da nicht eingebunden worden sind und was sie sich aus ihrer Sicht oder vielleicht auch dann zusammen mit dem Bündnis um Mats Hummels an Sportpolitik vorstellen können. Danke dir erstmal.
Dankeschön.
So wie sich das darstellt, fühlen sich die Spieler irgendwie übergangen. Wer auch immer jetzt hinter dieser Spielerinitiative steht, sei es die internationale Spielergewerkschaft FIFPro, sei es Mats Hummels aus einer Gruppenidee heraus. Fakt ist, der wahnsinnig dichte Rahmenterminkalender erhöht die Verletzungsgefahr. Wie stark, lassen wir uns gleich noch von einem Sportmediziner erklären. Und Fakt ist auch, diese Spieler sagen, sie seien ja gar nicht gefragt worden und darüber ziemlich sauer. Nun klingt das ja alles so, als gäbe es in Deutschland gar keine Spielervereinigung. Gibt es aber natürlich doch sogar eine Gewerkschaft, die VDV. Irgendwas stimmt da also nicht. Umso besser, dass wir das vielleicht jetzt mit dem Vizechef der VDV direkt besprechen können. Hallo Carsten Ramelow.
Ja, hallo, grüße Sie.
Herr Ramelow, waren Sie sehr überrascht von dieser Initiative um Mats Hummels, die Benders, Lars Stindl und so weiter?
Auf der einen Seite schon. Also ziemlich überrascht am Anfang, obwohl wir das natürlich als VDV oder sag mal, ich als ehemaliger Spieler doch nur begrüßen kann. Also wenn es in heutigen Zeit mündige Spieler gibt, die in gewissen Phasen zu gewissen Themen auch ihre Meinung äußern, das begrüßen wir sehr, das begrüße ich persönlich sehr. Und wie gesagt, ich kann das, glaube ich, als ehemaliger Spieler da gut nachempfinden. Hm. Was auch teilweise nicht so einfach ist, sich dann, wenn du gerade aktiver Spieler bist, auch sich dann da zu äußern, das finde ich auch hier und da sehr mutig und von daher wie gesagt, begrüßen wir das, müssen jetzt nochmal gucken, in welche Richtung das ganze Thema geht.
Also wenn ich jetzt mal gucke, was ich jetzt über die VDV weiß, gerade als Duisburger kennt man ja die Camps für vertragslose Fußballer, das ja letztlich soziales Engagement für die nicht so ganz so gut situierten Profis darstellt, aller Ehren wert auf jeden Fall. Aber glauben Sie, dass Sie es vielleicht irgendwo an irgendeiner Stelle versäumt haben, die Belange der Hochbezahlten, also der Top-Profis vielleicht ein bisschen zu vernachlässigen oder versäumt haben, denen auch nachzukommen, so wie die es wollen?
Nee, keineswegs. Also es kommt vielleicht ein bisschen zu kurz, was wir in den letzten Jahren, ich meine, die VDV gibt es jetzt seit über 30 Jahren und wir wissen durchaus, was wir bewegt haben und dass es ein ziemlich langer Weg bis hierhin war und dass wir den natürlich gemeinsam auch noch weitergehen werden. Mhm. Wir wissen selber, dass es in der Öffentlichkeit teilweise nicht so präsent ist und oder wir als VDV auch nicht so präsent sind, ist nicht unbedingt unser Ziel. Und wir kämpfen eigentlich schon seit Jahren da drum, gerade, ich sag mal, die Namen, die Sie auch gerade genannt haben. Und wir haben ja ganz viele spannende Themen und das ist für mich persönlich auch immer wieder Ansporn, da noch einen Beitrag zu leisten. Und deswegen hoffe ich dann natürlich, dass wir da jetzt, was gerade dieses aktuelle Thema, dieses wird ja von Bündnis gesprochen, dass da wirklich auf jeden Fall unterhalten muss und dass wir da zusammenfinden, weil ich denke, der Weg kann eigentlich nur gemeinsam gehen.
Warum glauben Sie denn, haben die das jetzt überhaupt ohne Sie, ohne die VDV gemacht?
Also man muss sagen, wir stehen ja schon in Kontakt mit einigen Spielern. Das ist ja nicht so, uns das jetzt total überrascht hat, also dieses Interview von neben Sobotic, das kam sicherlich überraschend, aber es gab ja vorher schon Austausch. Also das ist Fakt. Und
Ja, wir müssen. Ist es ja bei Subotic, wenn ich da gerade mal kurz einhake, ja. Bei dem Namen, bei dem war es ja so, dass der vor ein paar Monaten einen Werbespot oder eine Kampagne zusammen mit der FIFPro gemacht hat, also mit dieser internationalen Spielergewerkschaft. Da ist zufälligerweise seit November letzten Jahres ein deutscher Generalsekretär. Glauben Sie, dass die Initiative über Subotic, Hummels und so weiter ein bisschen aus der Ecke jetzt auch kam, von der FIFPro, weil die VDV ist ja da nicht Mitglied?
Ja, ich kann Ihnen das nicht sagen. Also nochmal, also wir müssen da auch weiterhin Gespräche führen. Wir werden auch sicherlich mit den Spielern in Kontakt bleiben. Ich weiß nicht, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Aber ich denke, wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen, weil nochmal, ich glaube, die Strukturen der VDV, also das haben wir jetzt seit über 30 Jahren, haben wir die auch aufgebaut. Und all die Themen, die da angesprochen werden, die haben wir ja auch bei uns im Blick.
Jetzt ist es ja im Moment so, dass sich die Gemüter so ein bisschen erhitzen an dem Rahmenterminkalender. Es wird in den nächsten Wochen und Monaten unfassbar viel Fußball gespielt werden. Es fällt ja nichts aus. Nations League, alles wird gespielt. Da ist natürlich die Verletzungsgefahr auch gestiegen, muskuläre Verletzungen. Das sehen wir ja auch schon bei einigen Teams, die vielleicht jetzt in der Breite nicht so gut besetzt sind, dass die tatsächlich leiden. Dynamo Dresden als ein Beispiel, da haben wir Tränen im Fernsehen gesehen von Spielern, die gesagt haben, ihr verarscht uns. Ne? Wie kann man denn da überhaupt als Spieler, ich meine, Sie sagen ja, Sie können es nachvollziehen, also finden Sie auch, dass die Jungs überspielt sind und noch krasser überspielt werden, Futur 2?
Klar, absolut. Also ich kann es danach empfinden zu meiner Hoch- oder Glanzzeit, sage ich mal, so nenne ich das jetzt einfach mal.
Ja, Vize-Weltmeister immer.
Genau, durch Champions League Nationalmannschaft und gerade im Jahr 2002, also bin ich auch auf über 70 Spiele gekommen im Jahr. Also klar, und wir sehen jetzt den Fußball, wie er sich weiterentwickelt und dann werden noch mehr Länderspiele gemacht und Freundschaftsspiele, und dann gibt es wieder noch ein Turnier und ich bin ja gespannt, was man sich da noch einfallen lässt. Also von daher glaube ich,
es soll ja noch einen dritten europäischen Wettbewerb auch noch geben jetzt demnächst wieder.
Genau, genau. Ne? Das klagen ja auch gerade die Spieler auch an und da muss man einfach seine Stimme erheben. Also das finde ich ganz wichtig. Aber nochmal, ich denke, das können wir nur zusammen machen und schwierig wird es. Wie gesagt, wir sind schon lange dabei und wenn sich da jetzt wirklich so ein Bündnis auftut, die versuchen in eine andere Richtung zu gehen. Ich glaube, oder glaube ja nicht, dass dieses gut gehen kann.
Werden Sie die Jungs anrufen, also Subotic oder Hummels, die ja da an erster Stelle genannt wurden und somit ja offensichtlich auch zumindest vorne mitgedacht haben? Haben Sie da Kontakt aufgenommen schon?
Ja, wir von unserer Gewerkschaft auf jeden Fall. Also wie gesagt, das gab es ja Gespräche, ist jetzt nicht, dass wir.
Ich meine jetzt ganz frisch sozusagen, nachdem das kam ja letzten Donnerstag erst raus, der Kicker hatte das exklusiv, dass es dieses Bündnis, diese Initiative geben soll. Ich meine, haben Sie darauf jetzt hin schon mal Kontakt aufgenommen und gesagt, ey Leute, lasst uns das doch unter dem Dach der VDV machen. Wir sind auf eurer Seite. Wir haben es vielleicht jetzt nicht geschafft, bei den letzten Diskussionen für einen etwas weniger vollgestopften Terminkalender zu sorgen, aber das hat ja auch Gründe. Ich meine, Sie sind ja auch Mächten ausgesetzt, die man nicht so einfach beeinflussen kann. Ne? Die Frage, die Sie mir halt jetzt stellt, ist, tun Sie sich zusammen, sprechen Sie miteinander und wenn ja, was kann man denn da dann in dieser, und noch mit diesen mündigen Profis, weil das sind ja alles mündige Spieler, Hummels, Stindl und so weiter, was könnte man mit denen zusammen denn erreichen, wenn die jetzt tatsächlich mit Ihnen zusammen agieren würden?
Natürlich, ne, auch zuletzt gab es ein Gespräch, wir werden weiterhin in Kontakt bleiben. Also wir wollen ja wissen, wirklich in welche Richtung das geht. Machen den Spielern natürlich auch klar, dass es eigentlich nur mit uns zusammengeht und dass wir uns das natürlich wünschen würden. Und nochmal, ich glaube, gerade diese Namen, die sich jetzt äußern, tun natürlich auch der Gewerkschaft gut. Und jeder muss, dass wir es gemeinsam nur richten können. Und wir haben jetzt eine schwierige Situation durch Corona und vielleicht ist es wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt, da um zusammenzufinden.
Ja, letzte Frage, Herr Ramelow. Haben Sie das Gefühl, dass unser Spiel, also zu diesem Spiel gehören ja die Spieler, die Vereine, die Verbände, die Zuschauer, wir Medien, die Gesamtgesellschaft, haben Sie das Gefühl, dass da bei diversen Entscheidungen in den letzten Jahren möglicherweise Spieler und auch Fans zu wenig mitbeteiligt wurden?
Ich denke schon. Also wenn man sieht, was in den letzten Jahren so entschieden worden ist, wie sich der Fußball jetzt auch in den letzten Jahren sich weiterentwickelt hat. Also ich auch wieder als ehemaliger Spieler muss sagen, nicht gerade zum Positiven. Es gibt Viele Dinge, die mich selber dann auch privat auch stören, wo ich zu Hause vorm Fernseher sitze und irgendwelche, ich sag mal jetzt, Regeländerungen oder da passiert wieder irgendwas. Manchmal fragt man sich dann selber und dann sitze ich vorm Fernseher, wer hat das wieder mal entschieden? Und darum geht es ja, dass wir oder dass die Spieler Mitspracherecht haben. Aber das, ich glaube, in anderen Bereichen auch. Ne? Es wird irgendwas gemacht. Und oft werden nicht die Leute gefragt, die wirklich an der Basis sitzen, die das auch umsetzen müssen. Und ich glaube, das führt dann oft zu Problemen. Und es ist durchaus so, dass man in letzter Zeit wirklich Entscheidungen getroffen hat, die nicht gerade positiv für den Fußball, ich sag mal, für die Fans auch gerade für positive Stimmung gesorgt hat. Und ich sag mal, bis hin zu mir als Ehemaliger, der sich heute natürlich, klar, erst recht durch die Gewerkschaft, aber auch als Privatmann, der sich nicht unbedingt, sagen wir mal, jedes Spiel anschaut, weil es mir einfach teilweise, ich das auch nicht mehr so verstehe, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Okay, Carsten Ramelow, als Ex-Fußballer und als Vizechef der VDV sage ich herzlichen Dank, bleiben Sie dran. Ich glaube, schadet nicht, wenn die Stimmen der Spieler lauter werden.
Alles klar, besten Dank.
Danke Ihnen. Wir haben es gerade angesprochen, die Spieler beklagen sich, begehren auf. Die VDV will da jetzt auch keinen Zweikampf draus machen mit diesem Bündnis, schlau genug, sondern gemeinsam arbeiten, um gemeinsam was zu erreichen. Ja, und um nochmal auf einen der Hauptgründe zu sprechen zu kommen, den pickepackevollen Rahmen, Terminkalender der UEFA, des DFB und die daraus resultierende Verletzungsgefahr, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Sprechen wir doch am besten darüber mit dem Mainzer Sportwissenschaftler Professor Perikles Simon. Grüße Sie, Herr Simon.
Ja, guten Tag.
Herr Simon, können Sie den Spielern ein Stück weit Recht geben? Ist das Programm tatsächlich gerade so voll, dass es, um es mal hart auszudrücken, gesundheitsgefährdend wird?
Ja, das kann man tatsächlich auch durch wissenschaftliche Arbeiten stützen. Alleine schon, wenn man die englischen Wochen mal betrachtet, also die typischen Wochen, in denen mindestens zwei Spiele stattfinden, dann kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit auch für Spitzen, gerade für Spitzenfußballer, sich durch eine Nicht-Kontaktverletzung eben zu verletzen, um den Faktor 6 bis 8 steigen.
Was, so viel ist das tatsächlich?
Ja, das ist wirklich absolut relevant. Und das ist sehr gut an spanischen Erstligisten und Champions League Teams untersucht worden in zwei unabhängigen Studien. Also da würde ich schon von ausgehen, dass diese Daten sehr hart sind. Hm. Und dementsprechend muss man hat auch damals übrigens bei der Studie keinen wesentlichen Faktor finden können, außer eben der Spielhäufigkeit. Ja. Man hatte zwei Gruppen, einmal die Gruppe, die eben nur einmal pro Woche zum Einsatz kam und einmal die zweimal zum Einsatz kam. Also man hat keinen Faktor finden können, der einen die Verletzungshäufigkeit in irgendeiner Form dann relativiert. Also beispielsweise dadurch, dass man jetzt besonders viel Sprungkraft hätte oder dass man besonders gute Kondition hätte. Okay. Das hat leider.
Also es gilt für alle quasi, ne?
Es gilt tatsächlich für alle. Mhm. Und so gesehen kann ich natürlich die Spieler verstehen.
Jedes Wochenende in den Bundesligen, 30, 40 Spiele mit 600, 800 beteiligten Spielern. Dann sind wir ja auch schon pro Wochenende oder pro Spieltag bei 6 bis 15 muskulären Verletzungen durch die Steigerung, ne? Das ist ja nicht wenig.
Genau. Richtig, genau. Und da erklärt sich dann natürlich auch so ein bisschen, warum man schon für die Spieler von einem verhältnismäßig doch dann nicht gerade niedrigen Risiko reden kann. Ja. Und die Frage ist natürlich auch immer, bringt denn jetzt zum Beispiel die Maßnahme, dass man 5 Auswechselspieler hat, eine entscheidende Entlastung für die Spieler? Also so
ist haben Sie
ja
das auch untersucht auch schon? Gedacht. Ist es so, dass Sie das beurteilen können oder ist das noch
das
zu frisch?
Das ist schlecht untersucht, aber wir führen eigentlich diese Diskussionen, die tauchen auch immer mal wieder innerhalb der kundigen Leute bei der FIFA auf, dass man sich überlegt, kann man denn einen dichteren Spielplan kompensieren durch mehr Auswechselspieler? Aber dazu muss man sagen, die Trainer passen natürlich auch teilweise ihre Strategien darauf an, dass sie jetzt mehr Auswechselspieler zur Verfügung haben. Das heißt, sie können natürlich dann innerhalb von 60, 70 Spielminuten für einen Spieler mehr Intensität reinpacken ins Spiel, wenn das eben ein elementares Spiel für den Verein ist.
Das heißt, Sie würden diese Spieler jetzt auch unterstützen, würden sagen, ja, die haben recht, das ist auch richtig, dass die jetzt nach vorne gehen, egal ob mit oder ohne VDV oder alle zusammen. Es wäre so langsam mal ein Zeitpunkt, um den Verbänden mitzuteilen, Freunde, wenn ihr wollt, dass wir weiter Fußball spielen, dann solltet ihr uns auch ein bisschen schonen oder was oder wird am Ende das Resultat sein, die haben nicht 25er Kader, sondern 50er Kader. Aber das ist ja für die nicht so reichen Vereine gar nicht machbar.
Ja, es ist jetzt ein interessanter Punkt. Also man kann sich natürlich fragen, ist eine Nicht-Kontakt-Verletzung eine so kritische Verletzung, um diese Schritte jetzt zu rechtfertigen? Mhm. Weil muskuläre Verletzungen heilen auch wieder ab und so weiter und so fort. Jetzt muss man aber den Folgedruck sehen, der auf den Spieler entsteht. Hatte man mal so eine Verletzung, steigt auch das Risiko für nachfolgende weitere Verletzungen und insbesondere steigt dann auch das Risiko für schwerere Verletzungen im Gelenkbereich, wo wir dann bei den unangenehmen Geschichten wie Kreuzbandrissen wären. Das heißt also, allein schon aus präventiven Gründen muss ich sagen, dass dann gerade nicht nur für die älteren Profis, die das jetzt vielleicht mal initiieren. Ja. Ich sehe das durchaus auch für die jüngeren Spieler als einen ganz wichtigen Punkt, wo ich sagen würde, nein, wir wollen jetzt die Spieler auch nicht verheizen durch das, was da stattfindet. Ja. Und ich muss sagen, dass es wahrscheinlich schon Faktoren geben kann, die schützen. Das wäre eine entsprechende Entlastung im Training. Aber da ist dann eben auch wieder die Frage, wie realistisch ist das denn? Die müssen ja auch irgendwie noch zusammenspielen können und dafür müssen sie selbstverständlich auch mal Großfeld spielen. Ja. Und das wiederum belastet sie zusätzlich noch zum Spielbetrieb. Also jede Lösung außer einer Kürzung des Spielplans verpufft so ein bisschen gedanklich.
Okay, ja, dann sind wir mal gespannt, ob dieses Bündnis, diese Initiative was einbringt für die Spieler. Es ist natürlich auch immer die Gefahr gesellschaftlich, dass die Gesellschaft schreit, Mensch, diese Millionäre sollen sich nicht so anstellen und so weiter. Kleine Muskelverletzungen, wäre ich froh als Arbeitnehmer, ich habe einen krummen Rücken schon mit 35. Diese Diskussion wird mit Sicherheit auch parallel stattfinden, aber es sind ja trotzdem Menschen, die auch nicht ausreichend oder nicht endlos viele Berufsjahre Zeit haben, mit ihrem Beruf eben Geld zu verdienen, um dann eben auch irgendwie ausgesorgt zu haben, muss man vielleicht auch aus Spielersicht verstehen. Also Sie können das alles nachvollziehen. Glauben Sie denn, dass da Hoffnung besteht?
Ja, also ich denke schon, dass es da auch insgesamt auf Dauer, wenn die Spieler sich jetzt zusammenschließen, eine Bewegung geben wird. Also der Spielplan hatte sich ohnehin schon ohne die Covid-19-Problematik extrem verdichtet in den letzten Jahren. Und das wird auch nicht mehr endlos so weiterlaufen. Also da bin ich überzeugt, es werden irgendwelche Gegenmaßnahmen kommen. Ja. Offensichtlich haben die Spieler jetzt schon bemerkt, die Auswechselspieler, die es jetzt vermehrt gibt, die sind es noch nicht. Ja. Also wird man weiter in der Diskussion bleiben. Und man muss ja auch sehen, wir hatten zuletzt wieder die Schmerzmitteldebatte im Fußball. Es kann uns halt auch nicht ganz für unsere Kinder egal sein, was die als Vorbild wahrnehmen im Sport. Und wenn das dann eben der angeschlagene Spieler ist, der sich so irgendwie durchretten muss durch diese Saison und der dann eventuell auch noch zu Schmerzmitteln greift und all solche Dinge, das kann einem auch nicht egal sein als Fan und auch als Präventivmediziner, wenn so etwas dort abgeht. Hm. Ich finde, der Profisport muss auch uns als Normalos ein Level vermitteln, wo wir sagen, ja, verstehe ich. Also bis dahin ist es offensichtlich noch gesund und auch mit gesundem Sport vereinbar. Und offensichtlich wird es da dann selbst für die Profis zu riskant. Und ich würde es sagen, eben nicht so aus dieser Sicht, ja, die Millionäre begehren jetzt auf und akzeptieren keine Risiken, sondern ich sehe das eben so. Ein gutes Vorbild ist dann letztendlich dann auch nur noch im Sport der den Sport auch realistisch, sauber und gesundheitsfördernd, sage ich mal, noch durchführen kann. Denn das soll der Sport letztendlich auch sein. Also selbst der Profisport ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ein Sportler muss dann damit essentiell körperlich geschädigt sein nach seiner Profikarriere. Ja. Also das ist zum Glück in der Regel eher nicht so.
Wobei mir da jetzt das Gegenbeispiel Björn Schlick einfällt, Zweitliga-Profi, später noch in mittleren 30er Jahren beim FSV Frankfurt. Der war ein Nachbar von mir, der konnte zwar im Spiel noch laufen, aber im Privatleben nicht mehr. Da musste der sich auf seine Frau stützen, weil irgendwie Hüfte, Knie, da ist dann nicht mehr so viel zu holen. Das sieht man dann auch auf dem Weg vom Auto bis zur Eingangstür. Ja, genau, vielen Dank.
Wobei die Risiken, also zum Glück wird das seltener, die solche Problematiken, und das ist auch wichtig, ne? Also weil je mehr wir das wahrnehmen, desto mehr fragen wir uns natürlich auch in der Gesellschaft, ist Sport überhaupt gesund?
Herr Professor Simon, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube tatsächlich, dass die Verbände da dringend auch mehr mit den Spielern und auch mit Präventivmedizinern wie Ihnen und Sportmedizinern mehr sprechen sollten. Dankeschön.
Ja, bitte. Wiederhören.
Perikles Simon, der Sportmediziner, er sagt, die Spieler werden überlastet, das Verletzungsrisiko steigt. Die Spieler, zumindest von der Spielergewerkschaft, wissen wir das, sie haben nicht wirklich was erreicht. Der Rahmenterminkalender bleibt so voll. Wir hätten natürlich auch gerne gesprochen mit diesem neuen Bündnis um Mats Hummels, um Lars Stindl, um die Bender-Brüder neben Subotic. Aber da wollte keiner mit uns sprechen, auch von der FIFPro, der internationalen Spielergewerkschaft. Die haben wir angefragt. Auch da gab es jetzt keine Möglichkeit. Liegt natürlich daran, dass die sich erstmal sortieren müssen, jetzt erstmal schauen müssen, sind nach vorne geprescht, mit wem wollen sie sich zusammentun, wer hört überhaupt auf sie, und die VDV wird natürlich alles tun, Hummels und Co. unter ihr Dach zu bekommen. Da wird es einige Gespräche in den nächsten Tagen geben. Wir bleiben da natürlich für Sie dran und sind gespannt, wie das weitergeht, ob wir bald zwei Gewerkschaften in Deutschland haben oder eine und alle Interessen vereint werden. Das war's vom FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 22. Juni. Danke fürs Zuhören. Ihnen einen schönen Abend.